wenn ich Ihnen jetzt zuhöre und da also 10 bis 20% langfristig betroffen sind, einerseits, und Sie andererseits sagen, dass es ohnehin schon eine defizitäre Primärversorgung in Österreich auch vielleicht schon vor Covid gegeben hat und erst recht jetzt nach Covid, reden wir dann nicht eigentlich von einer Überlastung des Gesundheitssystems, in das wir uns gerade hineinbewegen?
Ganz kurz gesagt, ja.
Heute gibt es eine besondere Form von Asboni. Ich war heute auf Besuch bei Professorin Doktorin Katrin Hoffmann. Frau Hoffmann ist Professorin für Primary Care und Leiterin der Abteilung für Primary Care an der Medizinischen Universität Wien und ist mehrfach öffentlich hervorgetreten, unter anderem auch in einem ziemlich viral gegangenen ZIP2-Interview zu den Maßnahmen rund um Covid und rund um die Einschätzung der Defizienz dieser Maßnahmen. Weil mir das so wichtig war, dieses Gespräch, bin ich da heute mit Sack und Pack auch hingefahren. Ich bitte um Entschuldigung für alle technischen Unzulänglichkeiten, die es sicher gibt, aber ich glaube, insgesamt lässt sich das Gespräch doch recht gut nachvollziehen. Und glauben Sie mir, es ist ausgesprochen inhaltsreich. Ich wünsche Ihnen damit ganz viel Vergnügen. Alles Liebe.
Vielen Dank für die Gelegenheit, an dem Podcast mitwirken zu dürfen. Die Abteilung für Primary Care Medicine ist die Abteilung, die ist ursprünglich entstanden aus der Abteilung für Allgemein- und Familienmedizin heraus. Mhm. Aber nachdem sich einfach momentan auch so das Gesundheitssystem und die Wichtigkeit der Ebenen der Versorgung herauskristallisieren, nämlich der primären Versorgungsebene, sekundäre, tertiäre Versorgungsebene, ist auch der Med-Uni immer klarer geworden, dass die Primärversorgungsebene oder Primary Care Medicine einfach eine größere Bedeutung erhält. Und es eben nicht nur um Allgemein- und Familienmedizin geht, obwohl Allgemein- und Familienmedizin weiterhin halt das medizinische Schlüsselfach ist in der Primärversorgung, aber dass eben auch ganz wichtig Pflege, weitere Gesundheits- und Sozialberufe einfach auch einen extrem wichtigen Beitrag leisten und in Forschung und Lehre berücksichtigt werden sollen.
Ja, also Sie beforschen und belehren das, was als Patientin oder Patientin sozusagen die erste Anlaufstelle ist, wenn man ein Problem hat. Kann man das so beschreiben?
Genau, also die erste Anlaufstelle beziehungsweise dann auch die Kontinuität der Versorgung im Verlauf einer Erkrankung oder im Verlauf des Lebens. Ja. Als die Pandemie angefangen hat, 2020, dass eben Covid-19 oder überhaupt das SARS-CoV-2-Virus einfach einen riesengroßen Einfluss hat auf die Versorgung der Menschen. Mhm. Und zwar angefangen von der Primärversorgungsebene. Mhm. In den Medien überall war immer vom Krankenhaus, von den Intensivstationen die Rede. Mhm. Aber die erste Anlaufstelle dort, wo die meisten Menschen dann einfach mit den seltsamen Symptomen, den Ängsten und Sorgen hingekommen sind, das war einfach der Primärversorgungssektor. Mhm. Und deswegen war klar, Covid-19 ist ein Thema, ein ganz wichtiges Thema für die Primärversorgung, die ja auch vergessen wurde, auch ganz am Anfang im Hinblick auf zum Beispiel Schutzmaßnahmen. Mhm. Also Hausärztinnen und Hausärzte hatten am Anfang kaum wirklich gut funktionierende Masken, FFP2-Masken, die sind zum Teil sind Stoffmasken gewaschen worden oder es gab Spenden.
Ja.
Und kurze Zeit, nachdem eben Covid-19 aufgetreten ist, war eigentlich auch schon klar aus der wissenschaftlichen Community, aus der Literatur, es ist nicht nur eine akute Erkrankung, sondern sehr viele Menschen haben auch nach dem akuten Verlauf der Erkrankung weiterhin gesundheitliche Probleme durch diese SARS-CoV-2-Infektion. Und das wurde dann relativ schnell als Long-Covid bezeichnet. Mhm. Zuerst einmal aus der Patienten-Community selber. Mhm. Dieser Begriff Long-Covid ist auch extrem wichtig, weil der einfach wirklich alle Schäden bezeichnet oder zusammenfasst, die durch diese SARS-CoV-2-Infektion entstehen können im menschlichen Körper. Mhm. Dieser Begriff war deswegen so wichtig, um einfach auch schnell und gut zeigen zu können, mit dem akuten Verlauf ist es nicht vorbei. Mhm. Achtung, man muss wirklich aufpassen, weil bei einem nicht zu unterschätzenden Anteil der Bevölkerung treten eben Folgeschäden auf. Mhm. Und auch da wiederum natürlich, die, die es zuerst gesehen haben, waren Hausärztinnen und Hausärzte. Mhm. Ja, die Patientinnen werden nicht gesund. Was ist das plötzlich? Was sind das? Die Patientinnen berichten von Herzrasen, von Schwindelgefühlen, von furchtbarster Erschöpfung, von ständig wiederkehrenden Kopfschmerzen, von komischen Hautausschlägen. Sie schaffen es einfach nicht mehr, in das Arbeitsleben wieder einzusteigen aufgrund ihrer wiederkehrenden Symptome. Nach und nach wurde dann auch klar, auch immer in der Primärversorgungsebene zuerst, weil einfach da die große Menge der Menschen gesehen wird, es ist jetzt nicht nur SARS-CoV-2, sondern irgendwie sehen wir plötzlich auch mehr Scharlach, ja, also Streptokokkenangina, oder wir sehen plötzlich, dass das RSV-Virus bei Kindern, bei Säuglingen, die ja eigentlich noch nie mit Pandemie oder Maßnahmen zu tun hatten, plötzlich sich schwerer oder häufiger auswirkt. Mhm. Und deswegen lag es auf der Hand, ja, sehr schnell auf der Hand für mich, um jetzt den Bogen wieder zurückzufinden, dass ich mich mit dem Thema beschäftige. Mhm. Und das ist auch leider so geblieben, diese Beschäftigung, weil sich jetzt auch nach und nach herauskristallisiert, ja, diese Schäden, die am Anfang erzählt wurden, ja, also quasi aus Erlebnissen, aus Fallbeschreibungen, die sieht man einfach jetzt in der Literatur, in großen Studien, in Reviews, dass sich einfach diese Beobachtungen bestätigen, die sich auch belegen lassen. Und jetzt in Bezug auf die Versorgung und Versorgungsforschung, dass einfach die Versorgung fehlt. Ja, im Bereich Post-Covid, aber also Long-Covid, Post-Covid, aber vor allem auch im Bereich grundsätzlich postinfektiöse Erkrankungen.
Gut, vielleicht nochmal ganz zurück. Ja. Also Sie haben damals begonnen zu bemerken, dass das eine Krankheit ist, die nicht nur mit einem akuten Verlauf einhergeht, sondern bei einem signifikanten Teil der Bevölkerung eben längere Probleme erzeugt. Kann man inzwischen ungefähr einschätzen, wie viele das betrifft?
Ja, also nochmal vielleicht zur Erklärung vorausgestellt, Long-Covid, wenn ich Long-Covid sage, meine ich damit wirklich alle Schäden, die dieses SARS-CoV-2-Virus am menschlichen Körper anrichten kann. Mhm. Und das sind nicht nur eben postinfektiöse Erkrankungen, das Post-Covid, auf das wir wahrscheinlich später noch näher eingehen werden, sondern eben auch längere Symptome durch einen schweren akuten Verlauf. Ja. Schwerer akuter Verlauf, aber auch wieder hier in der Primärversorgung, ist nicht jetzt gleich Krankenhaus, sauerstoffpflichtig oder Intensivstation, sondern in der Primärversorgung ist ein schwerer, akuter Verlauf auch schon eine Lungenentzündung, die man eventuell auch noch zu Hause auskurieren kann. Mhm. Eine Lungenentzündung braucht aber einfach 2 bis 3 Monate, um auszuheilen. Ja, einfach deutlich länger. Dann natürlich bei den ganz schweren Verläufen, so wie auch international klassifiziert, wenn es dann schon mal zu einer Beatmung kommt, zu Lungenfibrosen, braucht das einfach auch sehr viel länger, bis eventuell sogar lebenslang hat man mit diesen Problemen zu kämpfen. Das SARS-CoV-2-Virus kann aber außer diesem akuten Verlauf auch noch bestehende Erkrankungen verschlechtern. Mhm. Alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zerebrovaskulären Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, auch Lungenerkrankungen kann es verschlechtern, endokrine, also zum Beispiel Diabetes, exazerbieren lassen. Und was es noch machen kann, ist auch Spätschäden verursachen. Also durch diese Mechanismen werden die Risiken der Menschen erhöht, langfristig, mittel- und langfristig, dass sie eben auch kardiovaskuläre, zerebrovaskuläre, Autoimmunerkrankungen überhaupt entwickeln. Mhm. Also dass neue Erkrankungen auftreten. Mhm. Und eben diese postinfektiösen Erkrankungen, die dann eben genannt wird, jetzt wenn SARS-CoV-2 auslöst, Post-Covid-Erkrankungen. Also das ist Long-Covid. Und dieses Long-Covid, also alle Schäden, weiß man mittlerweile relativ genau, sind 10 bis 20% der Bevölkerung der Infizierten, nicht der Bevölkerung, der Infizierten, also SARS-CoV-2-Infizierten, ganz egal, ob asymptomatisch, mild, leicht bis schwer, im Durchschnitt sind betroffen von Long-Covid.
Gut, also das heißt, jeder Zehnte bis jeder Fünfte kommt mit etwas raus aus der Akutinfektion, was Probleme macht, noch darüber hinausgehend. Ja. Jetzt war ja der Leittopos, den man in der Rechtspolitik, da komme ich jetzt kurz in mein Fach, gesehen hat, seit März 2020 eigentlich der, dass man, als das erste Chaos vorbei war, gesagt hat, man müsse eine Überlastung des Gesundheitssystems hintanstellen oder verhindern. Und unter Überlastung des Gesundheitssystems hat man im Wesentlichen gemeint, stillschweigend, manchmal auch ausdrücklich, Überlastung der Intensivstationen. Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre und da also 10-20% langfristig betroffen sind, einerseits, und Sie andererseits sagen, dass es ohnehin schon eine defizitäre Primärversorgung in Österreich auch vielleicht schon vor Covid gegeben hat und erst recht jetzt nach Covid, reden wir dann nicht eigentlich von einer Überlastung des Gesundheitssystems, in das wir uns gerade hineinbewegen?
Ganz kurz gesagt, ja. Ja, eindeutig. Vielleicht noch ganz kurz ein Satz zu defizitäre Primärversorgungssysteme. Das ist mir auch immer ganz wichtig zu betonen. Das war im Endeffekt, ist das schon im Jahr 2012, 2013 herausgekommen aus einer internationalen Studie von Gringos et al., dass Österreich eben das Primärversorgungssystem diplomatisch gesagt noch sehr ausbaufähig ist. Das liegt aber nicht an den an der Performance der Professionistinnen und Professionisten, die daran arbeiten, sondern ein System funktioniert immer nur so gut, wie die Rahmenbedingungen gestaltet sind, dass diese Professionistinnen, also Hausärztinnen und Hausärzte, andere Gesundheits- und Sozialberufe überhaupt arbeiten können, zusammenarbeiten können, wie die Honorierungsanreize sind und die ganzen Mechanismen auch der Organisationsform. Also das ist mir wichtig, ist mir wichtig zu sagen. Österreich ist deswegen von der Primärversorgung her wirklich, hat viel Luft nach oben, weil einfach die Kontinuität und Koordination der Versorgung nicht die Primärversorgungsebene so berücksichtigt, wie sie eigentlich berücksichtigt werden sollte. Weil eben Primärversorgung könnte optimal ausgestattet ca. 70% aller Beratungsanlässe abschließend behandeln. Jetzt ist sie aber in Österreich nicht optimal ausgestattet und tatsächlich durch die Pandemie jetzt auch noch im Endeffekt einen noch größeren Ansturm an Patienten, wobei ich das Wort nicht mag, ja, weil die haben ja tatsächlich auch Probleme und Gesundheitsanlässe, warum sie einen Hausarzt oder eine Hausärztin aufsuchen. Und dadurch, dass es aber gerade im kassenhausärztlichen Bereich große Lücken gibt und jetzt noch mehr Menschen quasi kommen und versorgt werden möchten und müssen und die eigentlich auch einen Anspruch drauf haben, weil sie zahlen ja auch Sozialversicherungsbeiträge. Ja, das bringt gerade den Primärversorgungssektor wirklich an und übers Limit.
Gut, und das merkt dann auch jede Patientin oder jeder Patient, der die eine Hausärztin sucht und einen zeitnahen Termin auf Kasse, dann wird es relativ schnell recht kompliziert. Zwei Fragen dazu. Wenn ich Sie richtig verstehe, wird sich das nicht verbessern, wenn man nichts verändert, sondern eher noch verschlechtern. Was müsste man also verändern?
Genau, also das Wichtigste wäre einerseits gerade in der Primärversorgung die Patientin und Ärztin bei den ganzen Prozessen, bei den Reformprozessen mit ins Boot zu holen und überhaupt zu wissen, was die Bedürfnisse und die wichtigsten und größten Herausforderungen und Probleme sind. Das fehlt, das hört sich so einfach an, aber das fehlt fast bei allen Reformschritten in Österreich. Was dann unbedingt passieren muss, wo das große Problem ist, sind die Konsultationszeiten. Ja, diese 5-Minuten-Medizin, dass Kassen, Hausärzte im Schnitt 5 bis maximal 7 Minuten pro Patient oder Patientin haben. Und da braucht es einfach andere Anreizsysteme, dass quasi ein Unternehmen, weil das sind ja Klein- und Mittelbetriebe, diese Ordinationen und auch jetzt Primärversorgungsnetzwerke, Zentren, dass die nicht viele Patienten abhandeln müssen, um quasi ihre Organisation gut erhalten zu können, sondern im Endeffekt den Patienten die Zeit geben können, die sie brauchen, je nach Anlass, und trotzdem eben die Organisation gut auf die Beine stellen und umsetzen können. Also das ist ein Hauptknackpunkt.
Gut, also der erste Punkt, Integration der Ärztinnen und sonstigen BerufsträgerInnen in die rechtspolitische Diskussion, verlangt wahrscheinlich eine Reform der Repräsentation der Ärztinnen in diesem System. Also das ist Organisationsreform. Das zweite, weg von der 5-Minuten-Medizin, verlangt Geld wahrscheinlich, weil es wahrscheinlich teurer wird dann, nicht? Wie viel Geld und wie Organisationsreform?
Das sind Fragen, wenn ich die jetzt ad hoc beantworten könnte, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr an der Universität. Ja.
Sondern in der Politik oder wo? Oder?
Ja, ich bin mir auch nicht sicher, Politik alleine da funktioniert. Ja. Ja. Ich hatte ja kurzfristig gehofft, jetzt, dass durch diese durch den Finanzausgleich, dass sich da wirklich etwas bewegen könnte. Es schaut aus, dass jetzt wieder nicht die große Gesundheitsreform stattfindet, weil es gibt ja in der Literatur, in der Wissenschaft ganz tolle Vorlagen schon. Es gibt WHO-Dokumente mit Kriterien für eine starke, für eine gut ausgebaute Primärversorgung, die wirklich den Menschen zugutekommt. Ja. Und das ist eine Liste von circa 40 Punkten, die anfängt im Bereich Governance, Politik. Das heißt, was müsste sich ändern im Bereich Governance und Politik, damit die Primärversorgung gestärkt wird, wirklich gestärkt wird? Weil momentan werden Primärversorgungseinheiten gegründet. Das ist gut, ja, das ist ein gutes Puzzlestein. Aber mir kommt momentan vor, dass die Gesundheitspolitik oder die öffentliche Gesundheit dadurch glaubt, sie haben es jetzt abgehakt. Ja, eine Organisationsform mehr und die Primärversorgung ist gerettet. Aber Primärversorgung heißt viel mehr als eine zusätzliche Organisationsform. Ja, sondern eben angefangen von Politik, von Governance, von Allokation von Mitteln, von Geldern vor allem für die Primärversorgung. Dazu müsste die Primärversorgungsebene in Österreich erstmal sichtbar sein. Ja, also man müsste sie wirklich aus diesem ambulanten System herauslösen, weil momentan ist ja in Österreich die Primärversorgungsebene in der ambulanten Versorgung subsumiert. Ambulante Versorgung, da ist ja dabei die ganzen niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzte zum Beispiel auch. Das heißt, man kann das gar nicht so genau sagen, beziehungsweise wenn man dann Gesetze, das sind Sie wahrscheinlich deutlich besser, für den ambulanten Bereich erlässt, dann betrifft das natürlich immer den gesamten ambulanten Bereich und nicht nur jetzt die kassenhausärztliche Versorgung. Das heißt, da bräuchte es ein Extra. Und da gibt es aber auch in Österreich halt sehr starke Strukturen, dass das eben nur ambulant und Krankenhausbereich schon seit Jahrhunderten entwickelt worden ist. Der Krankenhaussektor war immer der, im Endeffekt, der beworben wurde, auf den man stolz war, wo eben die Errungenschaften stattgefunden haben. Und die hausärztliche Versorgung, die Primärversorgung, ist im Endeffekt, solange es halt ganz gut funktioniert hat, mitgelaufen. Aber man hat sich nie bewusst gemacht, was dort eigentlich für wichtige Arbeit passiert. Ja. Gerade eben, um jetzt zur Pandemie zurückzukommen, wenn es eben um chronisch kranke, um schwerkranke Menschen geht, die wirklich eine langfristige Versorgung brauchen, die eine gute und aufwendige Diagnostik brauchen und auch eine komplizierte Therapie in Abstimmung mit anderen.
Und kann man also jetzt sagen, dass in der Zeit seit der Pandemie, wo diese Patientinnen und Patienten mehr werden, sich irgendwas verändert hat? Oder laufen wir eigentlich mit demselben Motor wie noch vor 3 Jahren?
Wir laufen mit demselben Motor wie noch vor 3 Jahren. Wie gesagt, also das Einzige, und das ist gut, aber das ist halt nur ein Puzzlestein, ist die Schaffung von den Primärversorgungseinheiten. Gut deswegen, weil die eben erweiterte Öffnungszeiten haben und weil die auch strukturell finanziert eben die Zusammenarbeit von unterschiedlichsten Gesundheits- und Sozialberufen unterstützt.
Ja.
Das war bis jetzt nur in freiwilliger Selbstausbeutung von Hausärztinnen und Hausärzten möglich.
Okay.
Stellt sich mir halt die Frage, ja, warum bekommen das, obwohl es für alle wichtig wäre, nur PVEs finanziert und nicht auch eine Einzelhausärztin in Gmünd, in Kärnten zum Beispiel, die genauso auch dringend Pflege und Sozialarbeit bräuchte.
Gut. Ich würde gern von Ihnen wissen, wer dafür eigentlich verantwortlich ist. Also an wen müsste man denn jetzt schreiben, wenn man schreiben wollte, um das zu ändern?
Ja, also in der Verantwortung ist zu oberst der Bundesminister für Gesundheit, nämlich um den Auftrag zu geben. Ja, also quasi der Bund ist ja immer in der Verantwortung, neue Prozesse anzustoßen. Genauso wichtig sind dann aber, in Österreich ist das dann die, also quasi der Minister muss das einbringen in die Bundeszielsteuerung, heißt das Gesundheit.
Ja. Ja. Tolles Wort schon, ja, nicht? Die Bundeszielsteuerungskommission, das ist ein tolles Scrabble-Wort, alle Punkte.
Da hört es aber noch nicht auf, sondern das geht dann weiter, weil umsetzen tun die Länder.
Ja.
Das heißt, das geht dann weiter in die Landeszielsteuerung, in die neuen Gesundheit, Kommissionen für Gesundheit. Und da sitzen eben drin quasi die Gesundheits-, also die Landesräte für Gesundheit. Und genau, also Landesrat für Gesundheit ist drin, dann die Kassen sitzen drin, das ist auch ganz wichtig. Und hin und wieder gibt es dann auch beratende zusätzliche Hilfen, dass dann eben auch angefragt wird für gewisse Punkte, eben ob Universitäten oder ob auch für einzelne Punkte dann mal die Ärztekammer zum Beispiel dazukommt.
Also ich glaube, Sie so zu verstehen, dass Sie meinen, dass das vielleicht nicht die ideale Struktur ist oder eine, die nicht immer oder zumindest im Bereich von Covid vielleicht nicht immer so reagiert hat, wie man sich das aus wissenschaftlicher Sicht gewünscht hätte. Gibt es einen Staat, der das besser macht, den Sie nennen würden? Also ein Best-Practice-Beispiel?
Also ein Best-Practice-Beispiel in den ersten Jahren der Pandemie war sicher Neuseeland. Also für im Rahmen jetzt der Covid-19-Pandemie, weil die wirklich sehr klar und transparent kommuniziert haben über alle Ebenen hinweg, alle ihre Maßnahmensentscheidungen auch logisch und verständlich für die Bevölkerung kommuniziert haben, sodass die Bevölkerung, das hat man in Umfragen gesehen, auch wirklich gerne und in einer überwiegenden Mehrheit die Maßnahmen mitgetragen haben.
Apropos Maßnahmen, wir sind also jetzt so weit, dass wir gesagt haben, die Belastung im System wird eher höher, es hat sich nicht wahnsinnig viel verändert, also müsste man, sage ich jetzt vom Hausverstand her, eigentlich versuchen, irgendwas zu tun und nicht einfach so zu tun, als wäre das Problem nicht mehr da. Wir haben uns ja aber gesellschaftlich offensichtlich darauf geeinigt oder zumindest wird behauptet, wir hätten uns gesellschaftlich darauf geeinigt, dass wir so tun, als wäre nichts, nicht? Mich würde erstens interessieren, wie Sie das einschätzen, also die Rationalität dessen, dass man so tut, als wäre nichts, und vielleicht in einem zweiten Schritt, nachdem ich annehme, dass Sie anderer Meinung sind, was denn aus Ihrer Sicht jetzt rechtlich, rechtspolitisch oder auch einfach vom Allgemeinverhalten ganz ohne Recht geboten wäre?
Ja, also zuerst einmal... Ja, also diese Idee, dass man jetzt versucht, den Elefanten im Raum oder das Problem SARS-CoV-2-Virus zu ignorieren, wird mittel- und langfristig einfach nicht funktionieren. Und zwar deswegen, weil SARS-CoV-2 auf mehreren Ebenen so wirkt, dass es nicht, also quasi unter dem Deckel gehalten werden kann. Einerseits ist es so, dass es ja weiterhin monatlich, ja, oder im Endeffekt zwei, dreimal pro Jahr neue Varianten gibt, die weiterhin zirkulieren, die weiterhin global zu Wellen führen, ja, zu Ansteckung, zu Erkrankung. Durch die Impfung ist es zwar so, dass für die große Mehrheit der Menschen ein schwerer Verlauf, aber schwer eben international gesehen, das heißt Krankenhausaufnahme, Intensivstation, Beatmung, nicht mehr notwendig sein wird, solange der Impfschutz aufrecht ist. Ja, das ist auch wichtig zu sagen. Aber es gibt trotzdem ja doch noch eine große Menge an Menschen, die diesen Schutz vor dem schweren Verlauf nicht in Anspruch nehmen kann, einfach gesundheitlich. Ja, und das sind alle Menschen mit Immundefekten, das sind Menschen mit Immunsuppression, die werden immer wieder kommen, da sein, das sind Menschen mit Krebserkrankungen, die Chemotherapie brauchen, das sind Menschen mit Autoimmunerkrankungen, die auch eine immunsuppressive Therapie brauchen, und das sind in Österreich also Zehntausende. Ja, das ist keine kleine Zahl, das heißt, es gibt wirklich noch eine große Anzahl an Menschen, die sich nicht infizieren dürfen. Ja, und die wird auch nicht kleiner werden, weil eben Immunerkrankungen treten immer auf. Sogar durch SARS-CoV-2 ist ein Risikofaktor für das erneute Auftreten von Immunerkrankungen wird größer werden.
Ja, also Zwischenbefund mal, es gibt ein paar Zehntausend, vielleicht sind es auch ein paar Hunderttausend Menschen in Österreich, die mit den derzeitigen Nichtmaßnahmen so zu leben haben, dass sie sich eigentlich von gesellschaftlichem Leben isolieren müssen und trotzdem, wenn sie eine Gesundheitsversorgung brauchen, einem Infektionsrisiko ausgesetzt sind, weil ja nicht einmal in Krankenhäusern derzeit Masken getragen werden. Ja. Ich verstehe Sie so, dass Sie sagen würden, das muss geändert werden, ja, zumindest in den Kliniken,
genau.
Oder?
Also zu 100%. Deswegen bin ich auch eine der Ärztinnen, die eben diesen offenen Brief unterschrieben haben, an die Ärztekammer, weil ich das wirklich für also ein Gesundheitsschutzversagen halte. Ja, also es grenzt meiner Meinung nach wirklich an einen Skandal, oder eigentlich ist es ein Gesundheitsskandal, dass Menschen in medizinischen Einrichtungen nicht vor infektiös übertragbaren Erkrankungen geschützt werden, obwohl es einfach möglich wäre.
Ja.
Das ist wirklich ein Versagen.
Gut, dazu habe ich aber aus der sogenannten Politik oder dem Ministerium oder der Kammer oder sonst irgendwem der Stakeholder, die wir vorher besprochen haben, nicht allzu viel gehört. Habe ich es überhört oder gibt es nichts, was man hören hätte müssen?
Also ich habe es auch nicht gehört.
Okay, also wir suchen beide noch nach dieser Position. Gut, das sind einmal die sogenannten Vulnerablen. Dann gibt es aber auch die Normalbevölkerung, die, wenn man nichts tut, sich ein, zweimal im Jahr infiziert und dann so tut, als wäre es ein Schnupfen, nicht? Das ist jetzt, oder ein grippaler Infekt.
Genau, aber auch da ist es so, dass viele in die Falle tappen, eben die glauben, dass es mild ist, ja, und mild, aber nur gemeint ist kein Krankenhausaufenthalt.
Ja.
Die dann aber trotzdem eine Lungenentzündung haben, eine Herzmuskelentzündung haben, die halt nicht im Krankenhaus behandelt wird, was offiziell als mild verbucht wird. In Wirklichkeit haben sie aber schon eine sehr schwere Erkrankung, ja, eine Lungenentzündung. Ich meine, das ist wirklich eine schwere Erkrankung, die monatelang braucht, um auszuheilen.
Ja, vor 100 Jahren ist man dran gestorben.
Genau, ja. Und die auch monatelang, wo man sich auch monatelang Zeit geben sollte, diese Erkrankung auszuheilen. Ja, also das sind so die Fallen auch sagen wir mal, immunkompetente Normalbürgerinnen und Bürger. Und dann ist aber eben dieses nicht zu verleugnende und nicht zu unterschätzende Risiko der chronischen Erkrankung durch dieses SARS-CoV-2. Und das sind eben insgesamt, wie gesagt, 10-20%. Und wahrscheinlich von diesen runtergebrochen 20-30%, also von 20-30%, die dann eben eine postvirale, postinfektiöse Erkrankung erleiden, eben dieses Post-Covid.
Ja.
Ja. Das auch Monate bis Jahre dauern kann. In einigen Fällen, ja, davon wieder gibt es Schätzungen bis zu 50% von denen, die eben dann wirklich nach 2 Jahren noch mit Post-Covid übrig bleiben, dass das dann wirklich der schwerste Verlauf sein könnte, das ME-CFS. Mhm. Und da dann zum Teil auch wirklich dauerhafte Invalidität und Erkrankung besteht.
Ja.
Und zwar bis hin zur Bettlägerigkeit.
Und mit einer der niedrigsten Quality of Life Messfaktoren, die es überhaupt gibt bei chronischen Erkrankungen. Nicht? Das sind schwerstkranke, wirklich schlimm betroffene Menschen.
Wirklich keiner Versorgung. Ja, also wenn es dann wirklich zur schwersten Verlaufsform kommt, von postviralen Erkrankungen zum ME-CFS, dann gibt es in Österreich gar keine Versorgung.
Ja. Gut, das führt jetzt zur nächsten Frage, die ja naheliegend ist. Was ist zu tun?
Also jetzt für die Verhinderung von Long-Covid, Post-Covid zum Schutz vor den Menschen, die sich eben nicht infizieren dürfen, aber auch natürlich, die sich nicht wollen. Hm. Ja, weil wie komme ich dazu, auch wenn ich jetzt immunkompetent bin, mich am 10-20%igen Risiko einer chronischen Krankheit auszusetzen.
Ja.
Das heißt, wir brauchen Prävention. Ja, das ist der erste, wichtigste, unumgängliche Schritt, Primärprävention. Das heißt, der Schutz der Erkrankten, bevor man sie noch bekommt. Und das geht auf gesellschaftlicher Ebene sehr gut, das weiß man mittlerweile, da gibt es unzählige Studien dazu, in Innenräumen durch Luftfilter. Gute HEPA-Filter, die angepasst sind an das Luftvolumen im Raum und wirklich eine gute Filterleistung und Luftumwälzung gewährleisten. Zusätzlich zur Frischluftzufuhr und wenn notwendig Abluftzufuhr.
Gut, da ist einmal jetzt rechtlich zu sagen, Grundrechtseingriff der Betroffenen null. Nicht, denn da steht ein Gerät herum, das kostet ein bisschen Geld, aber es betrifft mich in keinem meiner Grundrechtspositionen. Also genau. Das Argument, man würde da sozusagen angstbesetzt die Freiheit einschränken, ist zumindest im Hinblick auf das ein evidenter Unsinn.
Ja, danke. Gut. Also das Zweite, was punktuell auch notwendig ist, und zwar dort, wo viele Menschen in Innenräumen zusammenkommen und die Luftqualität noch nicht gewährleistet werden kann, sind gute, qualitätsvolle Masken, also FFP2 und höher.
Gut, da würde ich gern noch einmal von Ihnen auch hören, explizit, es ist nicht so, dass Masken nicht wirken, nicht? Denn das ist auch so ein Unsinn, den man immer wieder hört, sondern es ist aus fachlicher Sicht hingegen so, dass
Masken wirken sehr, sehr gut, wenn man sie trägt.
Ja, genau.
Der ganz wichtige Zusatz. Masken wirken, also wirklich zu 100%, wenn man sie trägt, da geht es noch gar nicht in die medizinische Forschung rein, sondern das ist Physik. Ja? Ja. Masken werden auf Dichte müssen, wenn sie ein CE-Zertifikat haben, deswegen eben qualitätsvolle Masken, müssen getestet werden auf Dichte, auf Partikelgröße, das ist Physik. Ja? Wenn das funktioniert und sie dann auch getragen werden, und zwar richtig getragen werden, funktionieren sie 100%, wie Fallschirme hoffentlich auch. Ja, da werden ja auch keine doppelblinden Studien gemacht.
Ja, ja. Gut, heißt, auch das ist ja eine Maßnahme, die eigentlich noch sehr simpel ist, nicht? Also der Eingriff ist gering und es ist eine Maßnahme, die sowohl dem Fremd- wie auch dem Eigenschutz dient. Das ist auch der Punkt, glaube ich, der es wert ist, nochmal wiederholt zu werden.
Ja, also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und für den Schutz der Menschen in Gesundheitseinrichtungen würde ich eben grundsätzlich Maskenempfehlungen aussprechen, aber so, dass die Menschen sie immer und überall hören. Ja? Ja. Gerade in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist es so, dass zunehmend auch einfach Berichte bekannt werden, wo Menschen, die Maske tragen, wirklich aggressiv angeredet werden von Mitmenschen in Zügen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dem könnte entgegengewirkt werden, wenn zumindest ständige Maskenempfehlungen ausgesprochen werden durch Lautsprecher, dass klar ist, wenn jemand Maske trägt, dann ist das in Ordnung, dann braucht man darüber niemand diskutieren.
Gut, auch das ist eine Maßnahme, die eigentlich vom Grundrechtseingriff her null bedeutet, solange man das freiwillig macht. Also wenn da irgendwie jetzt in der Bahn durchgesagt würde, wir empfehlen das Tragen von Masken und sich jeder noch immer überlegen kann, ob er oder sie das tut, null rechtliche Problematik. Ja. Gut, testen, Fragezeichen.
Genau, also testen ist halt ich auch durchaus für sinnvoll. Mhm. Wichtig sind bei Tests natürlich, dass es, also wenn es jetzt, da gibt es ja mehrere Arten, die Schnelltests und die PCR-Tests. Mhm. Ja, PCR-Tests sind natürlich viel sensitiver und haben eine höhere Spezifität, wären natürlich besser geeignet. Mhm. Das heißt, ich würde schon auch empfehlen, also zum Beispiel dieses Wiener PCR-Testsystem, das war wirklich vorbildlich, ja. Und dieses Testsystem weiterhin Menschen zugänglich zu machen, die sich eben nicht infizieren dürfen, plus Freunden und Angehörigen für die Teilhabe, für die bessere Teilhabe, für die Soziale am Leben. Ganz wichtig für Gesundheitspersonal weiterhin, ganz wichtig. Und ich würde es sogar empfehlen, weiterhin für große Menschenansammlungen, zum Beispiel gerade vor Konferenzen, ja, die man ja plant und wo man dann genauso, wie man sein Hotel plant und wie man seinen Eintritt plant, genauso planen könnte, dann auch in den 24 Stunden vorher den PCR-Test.
Ja.
Also absolut.
Ja. Gut, und auch das könnte man ja freiwillig gestalten und auch dann wäre zu sagen, Grundrechtsproblematik gibt es keine. Nicht? Das ist eigentlich eine Frage der Policy und der Überzeugung.
Genau, genau. Also einzig muss ich sagen, im Gesundheitssystem,
dort ist
Maskenpflicht meiner Meinung nach wirklich angebracht.
Ja, und dort gab es sie schon und ich glaube nicht, dass man, also das kann man schon so ausgestalten, traue ich mich zu sagen, dass es grundrechtskonform wäre, wenn man das wollte. Ja.
Genau, das sind ja die Punkte, weil die großen Themen und Probleme waren dann ja zum Beispiel Maskenpausen. Ja. Aber dann muss man die Arbeitsbedingungen eben so gestalten, nämlich im Doppelten, einmal für die Patientensicherheit, aber auch für die Arbeitnehmerinnensicherheit, dass Masken getragen werden können, aber eben auch so, dass es für das Maskenpausen auch möglich sind. Ja. Und das ist organisatorisch eine Herausforderung, aber mehr nicht.
Ja, gut, ich würde gern langsam in Richtung eines Endes kommend noch eine Frage stellen, die natürlich sehr wichtig ist, nämlich die, Sie sind ja vom Fach, Sie sind mit allen Ehren, die man in der Akademie so ausstatten kann oder erlangen kann, ausgestattet, Professur, reputierliche Universität, uns äußern sich da doch sehr pointiert eigentlich, ja. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, hört Ihnen jemand zu, auf den es da also ankäme? Nicht, das ist nett, dass wir hier plaudern, aber wir haben ja vorher schon identifiziert, dass es andere Einrichtungen und Personen gibt, die in der Verantwortung sind. Also gibt es irgendwie Reaktionen oder ist das so wieder, Entschuldigung, ich benenne mich dann immer Pausenclown, der dann irgendwie durch die sozusagen zwischen Vorspeise und Hauptspeise kommt und dann hat man das auch erledigt. Ja. Also hört man ihnen zu? Und die zweite Frage ist, ist es im Gegenteil auch so, dass sie angefeindet werden oder irgendwie Schwierigkeiten haben aufgrund dieser Position, die es dann erst recht schwierig macht, sich dazu zu äußern?
Beides ja. Ich hab so Hochs und Tiefs in meinem Engagement, wo ich dann doch das Gefühl habe, dass sich Dinge bewegen, sind zum Beispiel bei meiner Mitarbeit bei der Leitlinie oder beim Update der Leitlinie jetzt zu Management von postviralen Erkrankungen, wo es extrem wilde Diskussionen im Leitliniengremium gegeben hat.
Macht nichts.
Ja. Genau, also wo es extrem wilde Diskussionen gegeben hat, wo aber doch auch dann über die Zeit hinweg doch auch Wissen und Verständnis generiert werden konnte und zum Teil auch unterschiedlichste Fachgesellschaften mit Argumenten konfrontiert worden sind, über die sie bis jetzt vielleicht noch nicht so im Detail nachgedacht haben. Ja, also das war wirklich ein Lern- und Wachstumsprozess, der unglaublich anstrengend war, aber mich gefreut.
Wobei Leitlinien halt Soft Law sind, nicht? Das ist irgendwie sozusagen die Selbstorganisation der Medizin. Das ist nicht ein allgemein gesellschaftlicher Normauftrag.
Genau, aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, auch gerade für die Hausärztinnen und Hausärzte zumindest eine Empfehlung geben zu können, wie der aktuelle Stand ist.
Ja.
Auch durch das Engagement im obersten Sanitätsrat und eben das immer wieder darauf aufmerksam machen, dass die Versorgung fehlt, habe ich das Gefühl, aber ich weiß nicht, ob das trocken ist, dass sich etwas bewegen könnte. Ja, weil es sind ja doch viele Stellen, wo einfach versucht wird, Bewusstsein zu schaffen. Auch zum Beispiel die Österreichische Gesellschaft für ME/CFS, die Patientinnenorganisation, die sind extrem engagiert, trotz ihrer schweren Erkrankung. Es sind Einzelärzte extrem engagiert. Eben auch im obersten Sanitätsrat ist eine Gruppe engagierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, denen das auch ein Anliegen ist, eine Empfehlung einzubringen, das, was passieren muss, hinsichtlich Versorgung. Also da habe ich dann immer Hoffnung, dass zumindest Minischritte doch jetzt passieren können. Wenn es jetzt wirklich dann um den großen Wurf geht, Stärkung der Primärversorgung, dass die Primärversorgungsebene jetzt wirklich zentrale Koordinationsfunktionen bekommt, sichtbar wird, auch im Hinblick auf Krankheitslast, weil Daten ist ja auch ein Riesenproblem oder Thema in Österreich, weil wir überhaupt keine Daten aus der Primärversorgung. Also, dass das kommt, bin ich in den letzten 10, 15 Jahren, glaube ich, schon sehr abgeklärt und gehöre eher zu den Skeptikerinnen. Im Hinblick auf das öffentliche Engagement und Anfeindungen, ja, es kommen auch Anfeindungen, eben im Hinblick auf, von wem ich nicht gesponsert werde, oder dass ich ja keine Ahnung habe, also solche Dinge, beziehungsweise halt Fake News verbreite, also das gibt es auch. Wenn ich aber öffentlich zum Thema gerade Long-Covid spreche, dann kommen jetzt aus der Bevölkerung trotzdem, ich würde mal sagen, im Verhältnis drei Viertel positive Stimmen, nämlich von Betroffenen, die einerseits mir danken, dass ich Aufmerksamkeit wirklich auf das Thema bringe oder lenke. Andererseits aber, und das ist dann auch wieder wirklich auch schwer auszuhalten oft, weil zum Beispiel nach dem ZIP2-Interview habe ich dann am nächsten Tag meine E-Mails geöffnet und es waren 100 E-Mails, also 480 E-Mails circa von Betroffenen, die gesagt haben, danke, dass Sie es sagen, aber bitte können Sie mir helfen. Und ich kann dann nur antworten, ich bin ja in den Medien, um Aufmerksamkeit zu schaffen, dass es endlich Hilfe gibt. Und das ist zwar schön, dass die positive Rückmeldung deutlich größer ist, aber eben diese dann noch einmal zu erleben, ich höre es ja auch täglich in meinem Patientinnenkontakt, wie groß die Notwendigkeit ist, medizinische Hilfe zu bekommen und wie sehr die fehlt, ist wirklich auch heftig tagtäglich zu erleben. Das sagen mir aber die Patientinnenorganisationen auch, die sind ja genauso mit dem Problem.
Ja, man kann vielleicht abschließend sagen, dass wir schon eine Tendenz in Österreich haben, dass Krankheit als Schwäche erlebt wird und Schwäche invisibilisiert wird, also verschwindet irgendwie aus dem gesellschaftlichen Diskurs. Und das kann man an Covid und den langfristigen Folgen von Covid ziemlich genau beobachten, oder?
Genau, also einerseits ist es halt so, dass jetzt habe ich das Gefühl, mit dem ganzen Thema abgeschlossen werden soll und deswegen auch mit den Folgeerkrankungen, eben mit Long-Covid, Post-Covid, was natürlich wirklich fatal ist, weil es werden noch täglich mehr, weil es gibt ja keine Prävention mehr und es stecken sich auch jetzt gerade wieder hunderte, tausende Menschen an in Österreich.
Ja. Gut, ein bisschen Positives war am Ende, aber nicht nur. Und das ist ja vielleicht ein gutes Ende. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Und ich möchte zum Ausdruck bringen, wie sehr ich bewundere, was Sie tun. Also vielen herzlichen Dank dafür.
Dankeschön.
Danke.